Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit mehr einbringen und ihren beruflichen Weg noch mehr gestalten wollen. Mein Name ist Christine und es ist wieder Interviewzeit, denn dadurch können wir natürlich alle noch mal mehr wachsen und gemeinsam nach vorne gehen. Und ich habe heute eine sehr, sehr spannende Expertin dabei. Sie heißt Michaela Stach. Vielleicht hast du ihren Namen schon mal gehört. Sie ist Expertin für systemische Moderation und auch Gründerin der Akademie für systemische Moderation und hat auch ein Buch geschrieben. Und sie hilft vor allen Dingen oder vielen Führungskräften dabei, Meetings nicht nur effizienter, sondern vor allen Dingen sinnstiftender, menschlicher und zielführender zu gestalten. Ich freue mich so, so sehr, dass du dabei bist, liebe Michaela. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für diese schöne Intro. Ich freue mich riesig. Es ist mir Freude und Ehre, zugleich bei dir im Podcast zu Gast zu sein, liebe Christine.
Ach, herrlich. Das Thema Meetings oder überhaupt einfach effizienter zu moderieren, ist ja etwas, was fast jede Führungskraft, aber auch viele Teammitglieder fast jeden Tag betrifft. Und deswegen freue ich mich so, dass wir da einfach gucken, wie können wir das Ganze vor allen Dingen anders gestalten. Bevor wir aber reinstarten, möchte ich auf jeden Fall dir eine Frage stellen. Und zwar, wenn du so ein bisschen an Female Leadership denkst, was kommt da für ein Gefühl, was kommt da für ein Bild?
Da sehe ich einen Raum, in dem ganz viel passiert, in dem ganz viel Energie ist. Female Leadership steht für mich stellvertretend immer für eine vertrauensvolle, konstruktive, aber auch freudvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Und ich finde, das ist eine Haltung, die gar nicht nur auf Frauen beschränkt ist, sondern es gibt auch, wie ich finde, viele Männer, die eher für solch einen Führungsstil stehen. Und ich finde, auch deren Zeit ist jetzt gekommen. Und ja, alles, was mit Macht und starren Hierarchien zu tun hat, gehört für mich da definitiv nicht dazu. Und ja, deswegen habe ich da wirklich ein ganz tolles, lebendiges Bild vor Augen.
So eine schöne Vision, ne? Sehr gut. Und ich kann mir vorstellen, dein Beitrag trägt da eine ganze oder gestaltet da einfach noch mehr mit, weil, wie ich es gerade angekündigt habe, gerade das Thema, wo wir zusammenkommen, das sind Meetings, das sind vielleicht aber auch andere Formate, da geht es ja darum, eigentlich das Beste draus zu machen und für sich einen guten Weg zu finden. Und wenn wir so ein Stück weit vielleicht auch einfach mal in das Thema einsteigen, würdest du sagen, gerade das Wort Moderation ist ja schon ein Skill, was ich mir hoffentlich angeeignet habe. Aus deiner Erfahrung, wie häufig wird wirklich moderiert und wie häufig wird vielleicht auch gerade eine Meetingkultur eher so, und jetzt bist du mal dran und danach machen wir das, also eher so ein bisschen gemanagt, nenne ich es mal so.
Vielleicht kommt es auf das Format an tatsächlich, ob ich jetzt im klassischen wöchentlichen Meeting mich befinde oder ob ich mir dann so ein bisschen mehr Zeit nehme und sage, so, wir haben jetzt das und das Thema, das haben wir uns jetzt auf die Fahnen geschrieben und da wollen wir wirklich mal konkret dran arbeiten. Ich glaube, dass in den klassischen Meetings, wo Moderation nach meinem Dafürhalten richtig gut tun würde, dass da ganz wenig Moderation vorhanden ist. Und ich habe heute einen LinkedIn-Post abgesetzt. Es hat niemand die Absicht, ein schlechtes Meeting durchzuführen. Ich glaube, das ist der Punkt, der Schlüssel weg von schlechten Meetings ist tatsächlich die Entscheidung und das Bewusstsein für sinnstiftende Meetings. Es kommt nicht so automatisch und du sprachst auch gerade von Skills und man muss sich schon so ein bisschen die Zeit nehmen, um zu überlegen, was brauche ich, wen brauche ich, was ist unser Ziel, um das entsprechend auch vorzubereiten, um die Basis einfach zu schaffen, dann wirklich auch konstruktiv und sinnstiftend zusammenzuarbeiten. Es gehört schon ein bisschen was dazu und gleichzeitig bin ich der absoluten Überzeugung, jeder erste Schritt ist gut, jeder kleine Schritt ist gut. Wenn ich als Team das Bewusstsein entwickle, Mensch, lass uns mal über unsere Art des Miteinanders nachdenken, dann ist schon ganz viel passiert. Dann habe ich einfach auch so diese Ja, das Bewusstsein und schau da einfach nochmal anders drauf. Und ich glaube, das Problem ist, wie gesagt, keiner macht bewusst ineffiziente Meetings, ja. Aber das passiert halt auch getrieben von einem randvollen Terminkalender und von Meetings, die eben sowieso schon drinstehen oder wo man vielleicht eingeladen wurde, gar nicht genau weiß, warum. Das ist so einfach, auch in Zeiten virtueller Meetings, da nochmal ein paar Menschen mit dazu einzuladen. Und ich glaube, dann passiert es halt einfach so. Nicht aus einer bösen Absicht, aber das Gute daran ist, also wenn wir das Bewusstsein schaffen und uns nicht nur über das Was, sondern auch über das Wie der Zusammenarbeit Gedanken machen, dann kann es auch jedes Team schaffen, sich da einfach Stück für Stück weiterzuentwickeln, hinzuentwickeln zu einer wirklich konstruktiven Zusammenarbeit.
Ja, konstruktiv ist das Stichwort, ne? Wir haben ja viele. Viele Tools oder einfach Formate, und ich nenne es mal einfach auch die Kategorie Meeting darunter, aus noch vielen, aus Jahrzehnten vorab irgendwie übernommen und machen so weiter, als hätte sich an vielen Stellen vielleicht auch so die Gesellschaft nicht verändert oder auch der Wunsch zu arbeiten nicht verändert. Und deswegen ist gerade so, finde ich so spannend, wie du vor allen Dingen guckst, dass man ganz anders anfängt, ja, dass man nicht anfängt, wie fange ich jetzt in diesem Meeting konkret an, jetzt vielleicht die Stifte anders hinzulegen, ja, sondern wirklich mir einfach, wie du sagst, zu überlegen, was brauche ich eigentlich? Welchen Anteil habe ich dabei? Was kann ich vorab tun, damit es besser läuft, damit wir grundsätzlich eine andere Zusammenarbeit haben? Und vielleicht möchte ich da ganz mal ganz konkret einsteigen. Also es gibt ja viele Meetings, und das ist so dieses Schlagwort, was auch oft immer wieder gesagt wird, ja, dann machen wir halt das, dann setzen wir noch mal ein Meeting dafür an und dann treffen wir eine Entscheidung. Diese Back-to-Back-Meetings, ja. Jetzt, und das, die sind mit Sicherheit auch mal gerechtfertigt. Ohne Frage kann man nicht immer an jedem Tag jede Entscheidung treffen. Manchmal braucht es noch mal Infos oder es braucht einfach noch mal vielleicht wirklich eine Nacht drüber schlafen, gerade wenn ja, einfach die Menschen zusammenkommen. Ich finde, das ist auch völlig legitim. Gleichermaßen können wir natürlich schon, und da baue ich auf deine Skills und auch deine Kompetenz und Expertise, natürlich schon so moderieren, dass Entscheidungen schneller getroffen werden oder vielleicht einfach auch konstruktiver, dass Menschen sich wohler fühlen dabei. Wie kann ich denn so dahin kommen, dass ich einfach, also wo fange ich eigentlich schon an? Du hast es schon gesagt mit der Vorbereitung. Wenn ich wirklich wegkommen will von wir arbeiten hier nur so ein paar To-Dos ab, sondern ich komme wirklich zu den Kernaufgaben von unserem Miteinander.
Punkt 1 ist immer, was ist denn letzten Endes das Ziel? Ja, welches Ziel verfolge ich? Welche Entscheidung möchte ich treffen? Um da eine Transparenz drüber zu haben. Und dann ganz wichtig, zwei Punkte. Punkt 1, wen brauchst du denn da dazu? Wen brauche ich am Tisch, damit dann wirklich auch die Entscheidung getroffen werden kann? Welche Perspektive brauchen wir noch am Tisch? Und dann als nächsten Punkt, welche Rahmenbedingungen haben wir denn? Rahmenbedingungen im Sinne von einschränkenden Bedingungen, beispielsweise eine Entscheidung, die in dem Kontext, die da einfließt, die vielleicht schon getroffen ist, gesetzliche Rahmenbedingungen, finanzielle Rahmenbedingungen, personelle Rahmenbedingungen. Das sind ja ganz viele. Wir bewegen uns ja ganz, ganz, ganz selten auf der grünen Wiese und haben den Spielraum, uns komplett neu zu erfinden, sondern ganz häufig gibt es sehr wohl und sehr viele einschränkende Bedingungen. Aber wenn ich weiß, wo ist mein Ziel und weiß, welche Rahmenbedingungen wirken denn hier ein, schränken uns da im Zweifel auch ein. Und ich weiß noch, Moment mal, wen brauchst du denn eigentlich dazu? Dann sind die ganz wesentlichen Voraussetzungen schon getroffen. Und das passiert ganz häufig. Wir kennen das alles, dass auch am Ende von Workshops alle ganz happy sind, weil so viele Ergebnisse erarbeitet wurden. Und beim genaueren Hinschauen ist aber zu bemerken, Moment mal, das ist ja eigentlich gar nicht in unserem Beeinflussungsgrad. Die tollen Ideen, die wir entwickelt haben, die können wir gar nicht umsetzen, weil dazu brauchen wir anderes Budget, dazu brauchen wir das Go der Führungskraft, ja. Und da wirklich genau zu gucken, egal ob ich jetzt mich in Workshops befinde oder wirklich auch in kleinen alltäglichen Meetings. Was ist mein Ziel? Welche Rahmenbedingungen gibt es und wen braucht es dazu? Und das ist auch so ein bisschen, was uns in der systemischen Moderation auszeichnet. Bei dem Thema, wen braucht es dazu? Da spielt so diese, in der Systemlehre spricht man total gerne von der Metapher des Mobiles. Ja, du kennst ein Mobile. Was passiert, wenn du an einem Ende ziehst? Es wackelt das ganze Mobile. Und so, das kann man sich wunderbar auch als Metapher mitnehmen, um wirklich drüber nachzudenken, wen brauchst denn? Zum Überlegen, wer hängt denn noch an unserem Mobile mit dran? Wer hat denn da noch mitzureden? Aber wer hat vielleicht auch Anforderungen, Ansprüche? Ja? An so einem Mobile hängen dann eben auch die Kundinnen und Kunden, die manchmal einfach mal außen vor gelassen werden in der Entwicklung von toller, vielleicht auch technischer Lösungen. Und da einfach zu gucken, hey, wer hängt hier noch mit dran? Da ist man schon ein ganz großes Stück weiter auf dem Weg hin zu umsetzbaren, tragfähigen Ergebnissen.
Ja, total wichtiger Punkt. Und das ist ja oft das, was dann frustriert, ne? Wenn ich mir vorab tolle Ideen überlege oder in dem Workshop oder in dem Meeting tolle Ideen überlege, und das dann vielleicht auch voller Euphorie präsentiere, der nächsten Führungsebene oder wem auch immer. Und dann kommt, ja, dafür haben wir kein Budget. Ja, also es ist ja genau. Schön, aber es klappt halt nicht, ja. Und da ist ganz viel Führungsaufgabe auch schon, inwieweit kann ich Ideenfindung schon kanalisieren, ja. Inwieweit kann ich sie in einen bestimmten Rahmen bringen, so wie du es gesagt hast, damit ich diese Frustrationsmomente reduziere. Und ich weiß nicht, ob du, das finnische Modell kennst, oder Modell ist vielleicht übertrieben, aber ich fand da mal eine Aussage, die sind ja häufig ganz oben, was so Zufriedenheit Bevölkerung angeht. Und die ich habe mal so eine Aussage auch von so einem Arbeitspsychologen gehört, dass der gesagt hat, was die Finnen auch im Job anders machen, dass sie gucken, wie sie Unzufriedenheitsfaktoren reduzieren. Anstatt zu gucken, wie kann ich maximal Zufriedenheit steigern, zu gucken, wie kann ich Unzufriedenheit reduzieren, um damit Zufriedenheit generieren. Und das ist ja was glaube ich, gerade bei Meetings, die frustrieren, ein großer Hebel ist. Wo kann ich gucken, was Dinge sind, die aktuell frustrieren, die aktuell zu Unzufriedenheit führen, und die zu reduzieren, anstatt sich zu überlegen, wie könnte ich noch eine bessere Ansprache machen oder wie könnte ich noch mehr Wasser hinstellen oder was auch immer. Ist auch nice, ohne Frage. Aber genau dann zu gucken, wie kann ich solche Parameter, fällt mir jetzt ein und ist wahrscheinlich auch eure Strategie, sowas zu reduzieren, ist ja oft ein viel größerer Hebel. Das fiel mir jetzt gerade in dem Kontext ein.
Ja, total wichtige Herangehensweise, und was da, das könnte auch so ein kleiner Hack sein. Ich weiß nicht, Christine, ob du die paradoxe Fragestellung oder Brainstorming-Paradox kennst als Methode.
Hol uns mal rein, ja.
Ja. Und zwar mit der paradoxen Fragestellung wird das, was ich eigentlich erreichen möchte, wird komplett ins Gegenteil verkehrt und dann gerne nochmal eine Schippe drauf, ein bisschen gut übertrieben, nochmal dargestellt. Das heißt, ich sage nicht, Mensch, wie machen wir denn jetzt unsere Meetings besser, sondern ich stelle die Frage, hey, was können wir aktiv und jede und jeder von uns dazu beitragen, dass unsere Meetings maximal frustrierend sind, dass sie garantiert ohne Ergebnisse zu Ende gehen und jedes Meeting grandios überzogen wird, als Beispiel. Mhm. Und das ist eine super freudvolle Arbeit, weil schlimmer geht immer. Also wie es nicht geht, da haben wir ja großartig Ideen dafür. Und dann werden diese negativen Ideen gesammelt. Und dann, wenn der Sturm quasi so ein bisschen versiegt, dann einfach zu gucken, okay, und jetzt mal ganz nüchtern betrachtet. Das sind natürlich jetzt die Horrorausführungen. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ja, und drauf gucken, wo, wenn wir die einzelnen Punkte uns mal so ein bisschen angucken, drüber scannen, wo zucken wir denn so ein bisschen? Weil wir denken, naja, vielleicht nicht ganz in dieser Ausprägung, aber ehrlicherweise, da sind wir schon ein gutes Stück mit dabei. Und das, da kann man ganz wunderbar einfach Punkte identifizieren, an denen man eben ansetzen kann, weil man tatsächlich, was sich paradox anhört, die Dinge genau so macht, wie man sie eigentlich nicht machen möchte. Aber das passiert auch ganz, ganz häufig komplett unbewusst. Ja. Und dadurch wird es bewusst. Da kommt wieder das Thema Bewusstsein. Und da kann man dann toll anfangen zu sagen, okay, jetzt gucken wir uns mal die Punkte an, die wir wirklich uns künftig auf die Fahnen schreiben wollen. Mhm. Also ganz, ganz schöne Methode, die ich da wirklich auch jedem Team empfehlen kann, einfach mal sich auch Zeit zu nehmen, in einem Meeting sich den vermeintlichen Luxus zu gönnen, sagen, so, und jetzt nehmen wir uns einfach Zeit, gar nicht mal über das Was, sondern über das Wie unserer Zusammenarbeit zu besprechen. Ja? Mhm. Und da sagt natürlich jeder, um Gottes Willen, haben wir doch gar keine Zeit dazu. Aber das ist wie bei dieser Geschichte mit der stumpfen Säge, mit der der Waldarbeiter natürlich viel länger braucht, um seine Bäume zu fällen. Ja? Und so ist es da, glaube ich, auch zu sehen. Und wenn man sowas mal macht und dann für sich die Punkte identifiziert, hey, die wollen wir uns jetzt vornehmen und dann lass uns überlegen, wie können wir das nachhalten, dass wir genau in diese Fallen künftig nicht mehr tappen. Da ist schon ein ganz großer Fortschritt passiert tatsächlich. Mhm.
Magst du die Geschichte nochmal erzählen? Ich kenne sie, aber ich glaube, vielleicht kennen sie nicht alle, die mit dem Holzfäller und der immer, ja, der eine, der immer heimlich schlafen geht, ne? Oder ist es nicht die?
Nee, also in meiner Geschichte geht keiner schlafen, sondern da geht es einfach nur darum, die ist auch ganz kurz und schnell erzählt, da geht es einfach darum, da kommt jemand, läuft im Wald und sieht, dass da jemand wirklich mit einer stumpfen Säge sich an einem Baumstamm zu schaffen macht. Und das geht natürlich nur millimeterweise, weil die Säge stumpf ist. Ja? Mhm. Und dann sagt der Waldbesucher, ja, warum schleifst du dann deine Säge nicht? Dann sagt er, da habe ich keine Zeit dafür. Ja, so. Und wenn man die Geschichte hört, dann denkt man, ja, dann lächeln wir drüber und denken, naja, das ist natürlich die Geschichte vom Waldarbeiter. Und so sind wir ja nicht. Aber ganz ehrlich, so sind wir ganz häufig durchaus unterwegs. Ja. Und gerade im Meeting-Kontext, es gibt so erschreckende Zahlen, wenn du Studien anguckst. Da gab es eine Asana-Studie vom letzten Jahr, die dann besagt, 42% der Deutschen empfinden Meetings als Quelle von Stress und Frustration. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Und wie viel Zeit in der Woche Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer in Meetings verbringen, ja? Mhm. Und also das ist schon, ich finde, das wäre schon wert, zu sagen, nee, wir geben unserer Säge mal einen schönen Schleifkurs, ja.
Ja, total. Und wie du sagst, ja, damit wird ja auch das ganze Format gefährdet, ne? Wenn ich, auch wenn ich dann ab und zu jedes 10. Meeting vielleicht mal konstruktiv ist, habe ich trotzdem irgendwann eine negative Assoziation zum Thema Meeting, weil die anderen irgendwie langatmig, unstrukturiert, unkonstruktiv oder nur einer die ganze Zeit reden ist. Und da muss auch, finde ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber oft sogar von höchsten Führungsebenen eine Kultur angeschoben werden, damit sich das auch durch und durch die verschiedenen Bereiche zieht. Wenn wir Meetingkultur ändern wollen, ist es zwar immer gut, wenn ich jetzt sage, ich bin Führungskraft und ich fange an, das in meinem Umfeld zu machen. Gleichermaßen hängt es dann manchmal, braucht es auch eine gewisse Stringenz auch über andere Ebenen hinweg. Das ist so ein bisschen ich sage immer, hol dir das Commitment auch aus anderen Bereichen. Ja,
absolut, weil über ein Thema haben wir jetzt noch nicht gesprochen und das ist natürlich eigentlich die absolute Basis für eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und für eine konstruktive Zusammenarbeit. Und das ist das Thema psychologische Sicherheit. Ja. Mhm. Und psychologische Sicherheit heißt ja, wurde von Amy Edmondson geprägt, dieser Begriff, und heißt letzten Endes, dass ich in einer Atmosphäre mich bewege, wo ich mich frei äußern kann, ohne Angst vor Bestrafung. Und das ist letzten Endes in Meetings und Workshops hier elementar wichtig. Warum? Weil sowohl kritische Dinge, ja, wenn mir Dinge auffallen, wenn ich denke, oh Gott, hier läuft irgendwas schief, ja, und ich aber Angst haben muss, dass ich dann quasi selber eins auf den Deckel kriege, um das mal so zu sagen, dann werde ich das natürlich tunlichst vermeiden, darauf hinzuweisen. Und in gleicher Weise, heute sind alle auf der Suche nach innovativen Ideen, ja, Ideen, die innovativ sind, die vielleicht auch in 2, 3 Jahren innovativ sind, hören sich in unseren Ohren von heute möglicherweise total verrückt und spleenig an, ja. Und wenn ich dann einfach nur belächelt werde, wenn ich mit einer vermeintlich verrückten Idee ums Eck komme, dann werde ich das zu verhindern wissen, ja. Ich habe doch keine Lust, dauernd belächelt zu werden und entsprechend halt dann in irgendeiner Form bestraft zu werden. Also schütze ich mich selber und halt sowohl Ideen als auch Kritik hinterm Berg. Und das ist fatal. Also im Buch von Amy Edmondson wird explizit der VW-Dieselskandal genannt. Also da, wo es nicht erlaubt ist, negative Botschaften nach oben zu tragen, da passiert es auch nicht. Ja, aber die Auswirkungen kennen
Auswirkungen,
wir alle.
die kennen wir
Und
alle.
so geht es halt in jedem kleinen Meeting. Da fängt das dann vielleicht schon damit an, dass ich nur Kolleginnen und Kollegen habe oder eine Führungskraft, die dann halt mal so mit einem despektierlichen Lächeln ums Eck kommt, wenn ich mit meinen Ideen jetzt vorpresche. Ja? Also das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und ich glaube, das gibt es. Einerseits ist es natürlich, ist ein Meeting immer auch ein Spiegelbild der Kultur. Und das heißt, der Idealzustand ist natürlich, dass es von oben nach unten gelebt wird, in einer psychologischen Sicherheit zu arbeiten. Und gleichzeitig kann ich immer zumindest, also ich kann, das fehlen meine Einflussmöglichkeiten vielleicht auch im großen und Ganzen, das große Rad zu drehen, und trotzdem kann ich das zumindest für meinen Einflussbereich versuchen zu leben und zu etablieren. Und das ist gar nicht so einfach. Da muss man ja auch als Team erst wachsen, ja, was das Thema angeht, wenn man auf einmal sich trauen darf, auch Kritik zu äußern. Also das geht ja alles nicht so von heute auf morgen, aber das ist auch ein Weg, auf den sich nach meinem Dafürhalten jedes Team machen sollte. Also wir können es uns doch gar nicht leisten, irgendwie Dinge, die vielleicht falsch laufen, die einfach unter den Teppich zu kehren. Was passiert denn dann am Ende, ja? Oder auch Ideen einfach nicht zu hören, weil die so ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Also von dem her ist das Thema psychologische Sicherheit für mich absolut wichtig, und daran zu arbeiten, dass wir wirklich in Meetings so Ziel- und Rahmenbedingungen, das sind so, sage ich mal, so technische Geschichten, die wichtig sind. Ohne die kann kein konstruktives Arbeiten möglich sein. Und gleichzeitig eben auch diese Bedarfs dieser psychologischen Sicherheit, weil sonst trauen sich die Teilnehmenden eben nicht, sich zu äußern.
Total, total. Und das ist genau das, was, ne, ich kann mir natürlich, wie du sagst, und das ist auch ohne Frage elementar, sich erstmal einen sinnstiftenden Rahmen oder auch mehr den Kontext sich zu erlauben und mehr Zielstellung auch sich überhaupt zu setzen. Und gleichermaßen, und das ist dann eher die Realität, muss ich natürlich gucken, wie kann ich mit einem Team, was vielleicht an der Stelle überhaupt noch nicht angekommen ist, weil was vielleicht noch in alten Verhaltensmuster irgendwie drin hängt, wie kann ich das sukzessive aufweichen? Und da ist natürlich psychologische Sicherheit als ein Zielthema ganz klar dabei. Und gleichermaßen, wenn du jetzt zum Beispiel, oder was empfiehlst du Führungskräften? Gibt es so die A bis Z Tools oder A bis Z, das würde jetzt den Podcast wahrscheinlich sprengen, wenn wir jetzt von A bis Z, aber so diese Top 3 Tools, die psychologische Sicherheit vielleicht auch in einem Meeting besser, also direkt so als oder als Strategien direkt anheben. Also ich denke jetzt sowas an Shared Airtime oder sowas.
Also was auch da letzten Endes ist wieder das Thema Bewusstsein. Und ich bin schon immer wieder in unterschiedlichen Kontexten Fan, auch mal mit einem kleinen Input reinzugehen. Und ich finde, die Zahlen sprechen für sich. Die Zahlen, die eben auch im Buch beispielsweise von Amy Edmondson hinterlegt sind, ja, warum es so wichtig ist oder was es für Unternehmen bedeuten kann, wenn die psychologische Sicherheit einfach nicht da ist. Einfach da ein Stück weit zu sensibilisieren. Das ist für mich die Basis, dass die psychologische Sicherheit mag in manchen Ohren klingen so, ach ja, das ist jetzt der Kaffeeclub und alle fühlen sich dann irgendwie toll dabei und alle sind wir lieb und nett zueinander. Mhm. Und das Gegenteil ist der Fall. Und das geht es ja gar nicht. Es geht ja um einen Rahmen, dass ich mich wirklich getrauen kann, wirklich auch Kritik, natürlich auf eine konstruktive, nicht auf eine verletzende Weise, schon klar, aber dass es überhaupt besprechbar wird. Also von dem her ganz weit weg von Kaffeeklatsch und wir haben uns alle lieb, so diese Schublade, sondern vielmehr, dass es wirklich für den Unternehmenserfolg elementar wichtig ist, eben da wirklich auch offen zu sein und auch offen eben Kritik äußern, konstruktive Kritik äußern zu können. Also da einen Input zu geben und die Mitarbeitenden da wirklich auch mit Zahlen zu versorgen und mit Zahlen zu sensibilisieren, finde ich, ist ein erster wichtiger Schritt. Mhm. Und dann gibt es eben auch Möglichkeiten, wie man das eben auch Stück für Stück etablieren kann. Für mich ist zum Beispiel auch ein Thema, um da ein Stück weit mehr das Persönliche reinzubringen, ein Check-in zu etablieren. Ja, also dass wir wirklich auch, dass die Menschen auch als Menschen im Meeting ankommen und auch mal was Privates äußern letzten Endes. Ja, und dann auch mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten, vielleicht auch mit ihren unterschiedlichen Hobbys, also einfach so als vielfältige Menschengruppe mehr oder weniger irgendwie auch sichtbar zu sein, da auch ein Interesse füreinander zu bekommen, zu sehen, dass die Leute unterschiedlich sind, dass es wertvoll ist, wie unterschiedlich die Leute sind. Und dann letzten Endes ist für mich aber immer auch eine Vorbildgeschichte. Wie lebe ich das als Führungskraft vor? Wie offen gehe ich auch mit eigenen Themen, mit eigenen Struggles, mit eigenen Fehlern, die ich gemacht habe, um? Und man könnte beispielsweise auch so eine Runde etablieren in Meetings, wo man wirklich auch gar nicht unbedingt jetzt immer nur aus explizite Fehler, die gemacht hat, aber irgendwelche Fallen, Stolpersteine, wo man vielleicht fast einen Fehler gemacht hätte oder wenn man auch den Fehler gemacht hat, das dann einfach offen zu teilen. Warum? Um den anderen die Chance zu geben, daraus zu lernen. Und das, also da hilft nur, finde ich, bevor das sich etablieren kann, hilft einfach nur, mit gutem Beispiel voranzugehen. Voll. Und das ist was, also wenn die Führungskraft da nicht dahinter steht, dann wird es auch im Team nicht funktionieren. Da ist schon eine Führungskraft ja entscheidend letzten Endes, ja, ob es möglich ist, in der Atmosphäre der psychologischen Sicherheit zu arbeiten oder aber halt eben nicht. Und da ist für mich die Vorbildfunktion. Und dann aber wirklich auch wirklich so richtige, ich finde, Meetings haben noch viel zu selten auch den Lerncharakter. Wir können alle so viel voneinander lernen. Der eine Aspekt ist, aus Fehlern zu lernen, indem ich Fehler teile. Und das andere, was aber auch ist, wir haben heute so speziell ExpertInnen. Ich habe meine Berufslaufbahn mit einer Bankausbildung gestartet vor vielen Jahren. Sag nicht, wie lange es her ist. Das war aber eine Zeit, da war die Führungskraft war immer auch der beste Experte. Brauche ich nicht zu gendern. Die waren damals irgendwie gefühlt alle männlich. Ja. Aber die waren dann wirklich auch für diesen Fachbereich wirklich die besten Experten. Und das ist heute anders. Ja, das heißt, eine Führungskraft ist darauf angewiesen, auch zu wissen, was denn ihre Expertinnen und Experten im Team, mit was die sich gerade beschäftigen, was da irgendwie relevante Themen sind. Und für die anderen Kolleginnen und Kollegen ist das natürlich das Gleiche. Das heißt, da darf dieses Meeting auch ein großes Lernfeld sein. Ja? Also einerseits, was Fehler angeht, aber auch voneinander lernen, von den Expertisen der Einzelnen dann eben auch tatsächlich auch zu profitieren.
Total. Mir fällt da gerade ein, weil wir das letztens auch in einem Unternehmen eingeführt haben. Weiß nicht, ob du sie kennst. Sarah Blakely heißt sie, glaube ich. Die hat mal Spanx gegründet und die hatte mal erzählt, okay, dass ihr Vater jeden Abend beim Abendessen sie gefragt hat, was, also sie und ihre Geschwister, was hast du heute für einen Fehler gemacht? Und er war total frustriert, wenn sie keinen Fehler gemacht hat und ihm nichts berichten konnte. Mhm. Und dadurch war sie so darauf konditioniert, auch mutig zu sein. Und es ist okay, es mit Fehler zu machen und aus Fehlern zu lernen und weiterzumachen und neugierig zu bleiben und Dinge auszuprobieren. Und das finde ich so, das fühlt sich für manche paradox an, weil man denkt, oh Gott, da mache ich ja nur noch Fehler. Aber ich glaube, das ist genau der Weg. Zum einen selber mutig zu sein, einfach Dinge neu auszuprobieren und okay damit zu sein, dass Fehler passieren. Und dann dieses Setting zu haben, wo ich es teile und andere davon profitieren können. Das fiel mir jetzt gerade dazu ein, dass es vielleicht auch eine gute Übung sein kann, sowas einzuführen.
Ja. Ja, absolut. Und wofür ich nicht stehe, ist so ein laxer Umgang mit dem Thema Fehlerkultur. Wenn ich sage, ich habe eine gute Fehlerkultur, finde ich, darf das nicht heißen, och, ist ja gerade egal, wenn ich einen Fehler mache. Das ist ja heutzutage hip, Fehler zu machen. Dann gehe ich einfach quasi unvorbereitet und wie auch immer. Um das geht es doch gar nicht. Es geht ja um das, dass Fehler passieren sowieso, und wenn ich dann mich getraue, diese Fehler öffentlich zu machen, dann haben die anderen die Chance, daraus zu lernen und nicht denselben Fehler oder in dieselbe Falle im Zweifel nochmal selber rein zu tappen. Ja? Also ich finde schon, Fehler dürfen gemacht werden, aber ich habe dann schon die Erwartung, dass daraus gelernt wird und dass ich den Fehler nicht ständig wiederhole, sondern dass ich daraus meine Konsequenzen ziehe und denke, was muss ich denn anders machen, damit mir das nicht nochmal passiert. Also Fehlerkultur ist wichtig, aber nicht im Umgang von, ist ja gerade egal, wenn wir hier einfach Fehler an Fehler anreihen.
Das ist eben das Missverständnis, was dann oft entstehen kann. Und wenn wir uns wirklich bewusst machen, was ist dann eigentlich die Definition eines Fehlers, dann wird schnell klar, okay, das ist etwas, was ich unbewusst, nicht wissend passiert ist. Und sobald ich natürlich denke, ach, ist mir egal, dann habe ich es ja irgendwo auch bewusst gesteuert. Und dann ist es kein Fehler mehr, sondern es ist einfach ehrlicherweise ein Verhaltensmuster, was ich akzeptiere. Und deswegen, genau das ist so der Punkt, da jetzt nicht lax mit umzugehen. Und mir ist nochmal eine Sache eingefallen, weil du das auch gesagt hast, dass wir verlinken auch das Buch nochmal unten von Amy Edmondson, die angstfreie Organisation, weil es ein unfassbar wertvolles Buch ist. Also gerade, weil es natürlich in der Meetingkultur auch lebt dann umso mehr, aber auch in anderen Bereichen. Und mir ist nochmal eine Sache eingefallen, die du so schön beschrieben hast, da sich wirklich bewusst zu machen, gerade wenn wir nach vorne gucken wollen, gerade wenn wir Innovation voranbringen wollen, sich immer wieder bewusst zu machen, gerade in der Führungsperspektive, das hast du auch am Anfang, glaube ich, gesagt, sich zu überlegen, was sind denn mögliche Fallen? Was ist denn, wo jemand sich etwas nicht trauen könnte, sich zu fragen zum Beispiel? Wo jemand sich Sorge hat, er wird hier nicht ernst genommen. Gibt es solche Situationen bei mir? Weil für mich gibt es dann immer diese Grundregel, wenn Menschen sich nicht trauen, eine Frage zu stellen, dann werden sie auch ihre Ideen nicht teilen. Und damit profitiere ich hinten und vorne nicht. Ja, klar will ich manchmal die doofen Fragen nicht haben, weil sie vermeintlich den Prozess irgendwie aufhalten. Gleichermaßen erfahre ich dann auch nicht die guten Ideen. Und das ist so eine Message, die ich nochmal einfach unterstreichen wollte, gerade wenn wir über psychologische Sicherheit sprechen und vor allen Dingen diese Vorbildrolle, auch Dinge anzustoßen, ist das so ein Key-Element, total.
Und was mir da gerade so in Sinn kommt, das vielleicht auch ein bisschen dann nochmal niederschwelliger, aber wie ich finde, sehr, sehr erfolgversprechend ist, wenn wir jetzt im Meeting-Kontext sind, dass wir eben nicht nur eine Stunde, wobei wer sagt, dass ein Meeting immer eine Stunde dauern muss, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also da mutig gerne auch kürzere Zeitfenster aufrufen, finde ich. Aber wer sagt denn, dass wir eine Stunde oder 45 Minuten einfach nur im Kreis über ein Thema sprechen? Ich bin ganz großer Fan, auch im gar nicht nur immer, wenn das große Workshop-Besteck bereit liegt und wir uns einen halben Tag oder vielleicht sogar einen ganzen Tag zusammensetzen. Nein, auch in kleinen Meetings. Kurze interaktive Sequenzen einplanen, kurze Murmelrunden nenne ich das gerne, wenn zwei Personen die Köpfe zusammenstecken und einfach mal für sich überlegen und dann einfach ihre Antworten auf Post-its beispielsweise niederschreiben. Oder es gibt so diese wunderbare Liberating Structure 1, 2, 4, All, wo man dann wirklich auch im in kürzester Zeit, es steht für One heißt, ich mache mir erstmal selber Gedanken, Two heißt, ich teile die mit einer anderen Person und Four heißt, okay, zu viert teilen wir nochmal unsere Ideen und dann wird es dann letzten Endes dann mit allen geteilt. Und da kann man wirklich, weil dann werden, da wird dran gearbeitet und das sind alle wirklich dabei, weil gerade in so kleinen Gruppen, also da muss ich ja dabei sein, da kann ich mich ja gar nicht rausziehen, ja. Und da wird dann daran gearbeitet, dann wird an einer Fragestellung daran gearbeitet und eben nicht nur so in der Laber-Rhabarber-Runde einfach darüber gesprochen, ja. Das wird dann, das ist alles, hängt dann so in der Luft und dann am Ende weiß man vielleicht gar nicht mehr, ach wie, da hatten wir doch mal kurz zu dieser Idee, wie war das nochmal, ja. Aber wenn Dinge dann wirklich auch festgehalten werden, dann habe ich einfach was schwarz auf weiß oder schwarz auf grünem Post-it, ja. Und das ist einfach nochmal, hat für mich eine andere Qualität, als immer nur darüber zu sprechen und hat einen ganz großen Vorteil, dass es die Leiseren aktiviert und letzten Ende zwangsweise die Vielredenden einfach auch ein Stück weit diszipliniert, weil die können jetzt hier, haben nicht das, die Bühne, ja, sondern sind eben auch gefordert, gemeinsam ganz konkrete Antworten dann letzten Endes aufzuschreiben. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, wirklich so kleine Sequenzen einzubauen oder einfach mal auch einen Perspektivenwechsel zu sagen, so, jetzt haben wir eine Frage, die ist irgendwie ziemlich komplex, jetzt haben wir hier schon eine halbe Stunde am Tisch gesessen, lass uns doch mal mit der Fragestellung hier an die Fensterfront gehen, lass uns unseren Blick in die Natur schweifen und lass uns unsere Antworten dann wirklich auf die Post-its schreiben und hier ans Fenster kleben. Da habe ich auf einmal einen Settingwechsel, habe eine andere räumliche Perspektive und mit lauter und brauche aber trotzdem, kann im gleichen Raum bleiben, habe jetzt nicht, wo dann Leute sagen, ja, so viel Zeit haben wir gar nicht. Das kostet keine Zeit, das bringt Effizienz, weil wenn ich immer so kleine Gruppenarbeiten habe, dann habe ich da einfach wirklich in kürzerer Zeit wirklich konkrete Ergebnisse. Also da kann ich wirklich nur dazu einladen, tatsächlich da wirklich auch mal das auszuprobieren und nicht sagen, ach nee, komm, ja, probieren wir irgendwann mal jetzt, aber jetzt haben wir ja wichtige Themen zu besprechen, also besprechen wir die jetzt mal normal, ja. Nee, einfach mal mutig und mit einem kleinen Schritt einfach da ein Stück weit mehr Interaktion in ein Meeting reinzubringen. Also ich find's großartig.
Ich kann das nur unterstützen. Also gerade auch, wenn wir uns so die Aufmerksamkeitskurve oder die Aufmerksamkeitsspanne, die sich auch ein bisschen verändert hat, angucken, dann ist man vielleicht auch gerade, hat man irgendwie schon ein Meeting gehabt oder schon drei vorher, dann kommt man das nächste, ja. Also einfach fürs Gehirn ja auch viel angenehmer, nicht nur im Kreis zu setzen und einer spricht nach dem anderen oder die und die werfen sich die Bälle zu und ich gucke so, als wenn ich beim Tennisspiel bin, sondern wirklich zu gucken, Menschen einzubinden und vor allen Dingen das Gehirn auch abzuholen, interaktiv mitzuarbeiten. Und das ist immer so, das erlebe ich auch sehr häufig, interessanterweise, dass man denkt so, ja, das machen wir mal, wenn wir ein größeres Meeting haben. Ja, dabei kann man sowas ja super bei einem 50-Minuten-Meeting einbauen. Kurze Interaktionen. Gerade bei Themen, wo wir vielleicht ein bisschen diskutieren wollen, wo es darum geht, wirklich auch verschiedene Meinungen zusammenzubringen, um eine Entscheidung zu treffen. Ja, bitteschön, dann macht es doch in der kurzen Form. Super, finde ich mega. Ja.
Und was ich, es gibt ja so, für Kreativität gibt es so zwei typische Gegenspieler und der eine Gegenspieler oder die eine Gegenspielerin ist eben die Angst vor dem Versagen. Das haben wir jetzt schon sehr ausführlich besprochen mit dem Thema psychologische Sicherheit. Da sind wir dann auf der guten Seite. Und es gibt aber noch einen zweiten Punkt und das ist Mangel an Inspiration. Ja, wenn ich einfach so in meinem Hamsterrad drin bin und dann fallen mir einfach keine vermeintlich disruptiven Ideen oder innovativen Ideen ein, sondern da bin ich irgendwie so gefangen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, immer wieder, wir arbeiten bei uns im Institut mit Inspirationsansätzen, wo ich einfach gucke, was bringt denn Inspiration? Und da gibt es, ob das ein Perspektivenwechsel ist, der schon, wie ich es vorher gesagt habe, wir bleiben nicht am Tisch sitzen, sondern wir stellen uns vor die Fensterfront. Aber ein ganz wertvoller Inspirationsansatz, wo wirklich unser Gehirn einen Booster bekommt, ist das Thema Bewegung, ja. Und es gibt ja wirklich auch so ganz prominente, Barack Obama, einer davon, die wirklich also Zweiergespräche oder Meetings wirklich im Gehen auch gemacht haben, ja. Und wie wertvoll ist es denn tatsächlich, wenn ich sage, okay, jetzt haben wir zu der Fragestellung, macht euch zu zweit mal Gedanken, nehmt einen Post-it-Block mit nach draußen und lauft einfach mal 15 Minuten und kommt mit euren Ergebnissen und mit frischem Schwung dann hier wieder in den Raum zurück. Also das ist ein ganz großer Stellhebel, wo wir wirklich unser Gehirn befeuern können. Und alle rufen immer nach fancy Methoden. Und ich finde es ganz großartig, dass wir so einen großen Stellhebel in uns tragen sozusagen und dann wirklich durch die Bewegung, es hat wirklich wissenschaftlich nachgewiesene Auswirkungen auf unser Gehirn, die sollten wir, denke ich, nicht vernachlässigen. Und so kleine Alternative, man könnte natürlich auch sagen, sagt, komm, wir machen es anders. Wir brauchen nachher, müssen vielleicht gemeinsam auf irgendwas gucken, aber wisst ihr was, wir fangen unser Meeting 10 Minuten später an und ihr lauft einfach mal eine Runde um den Block, und weil Bewegung wirkt, entweder während wir denken oder auch danach. Also wenn wir uns bewegt haben, ist danach unser Gehirn einfach auch auf Feuern hier quasi vorbereitet. Also mit solchen Inspirationen oder auch diese wirklich andere Perspektiven einzunehmen, also nicht nur räumliche, sondern auch gedankliche Perspektiven, dann wirklich auch die Perspektive der Kundinnen und Kunden oder der Nachbarabteilung, des Betriebsrats einfach mit einbinden, um quasi nochmal in andere Richtungen zu denken und aus dem eigenen Hamsterrad auszubrechen. Also das finde ich so, mit so kleinen Möglichkeiten kann man so einen großen Unterschied machen, auch in den Ergebnissen, die am Ende des Tages dann auch entstehen.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass gerade diese Walk-and-Talk-Meetings quasi auch gut sind und das vor allen Dingen ja dann in der Regel auch oft auf Frauen einzahlt, um Hierarchien abzubauen, weil wir einfach nicht in den Räumlichkeiten zum einen sind, wo ein Territorialverhalten ist, und weil wir natürlich nebeneinander mit der gleichen Richtung so nach vorne laufen und dadurch eine andere Dialoghöhe oder auch Ebene entsteht. Ich weiß nicht mehr, welche Studie das war, aber mir fällt es gerade dazu ein. Mhm. Da kennst du dich wahrscheinlich besser mit aus, aber es ist ja auch gerade für Frauen nochmal einfach ein großer Benefit dann.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist wirklich auch nochmal eine Idee, die man einfach auch so mal mitnehmen kann und es einfach ausprobieren. Ja? Also ich glaube, da diese Hürde, wir haben es ja schon immer so gemacht. Wir sind ja schon immer um unseren Meetingtisch rumgesessen und da einfach sich trauen, den ein oder anderen Schritt einfach mal rauszugehen, entweder im wahrsten Wortsinn oder eben raus aus der Komfortzone, die wir eben seither kennengelernt haben. Und einerseits ist es eine Komfortzone und auf der anderen Seite merken wir aber, dass die Effizienz fehlt, dass die Ergebnisse fehlen. Das heißt, dass es eigentlich so ein bisschen eine gefährliche Komfortzone, ja. Wir wollen nicht so richtig rausgehen, aber so richtig wohlfühlen und vor allen Dingen erfolgreich arbeiten können wir halt auch nicht. Und sich einfach mal trauen, was Neues zu machen. Und ich kann wirklich jede und jeden nur einladen, wirklich auch mit kleinen Schritten zu beginnen und dann selber zu erleben, was macht es denn für einen Unterschied, und gemeinsam als Team dran zu arbeiten. Mhm. Und es gibt so viele Möglichkeiten auch im Team, auch unterschiedliche Rollen zu vergeben. Das heißt, eine Person moderiert, eine Person ist fürs Timekeeping zuständig und das haben wir im Wechsel. Und also da haben die Teams so viele Möglichkeiten, eine Basis zu schaffen, um am Ende wirklich zu innovativen, konstruktiven und tragfähigen Lösungen zu gelangen. Man muss sich dessen nur bewusst werden und anfangen, die ersten Schritte zu gehen.
Ja, und das den zu gehen und gleichermaßen dran zu bleiben. Ich kenne das so oft, dass man fängt dann irgendein Format an, ja, und das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, und ist so ganz voller Euphorie, weil man hat das irgendwo auf einem Seminar gelernt oder hier im Podcast oder wo auch immer. Und dann fängt man an und das Team ist erstmal so, wollen wir nicht, finden wir doof, finde ich doof. Und dann sich aber bewusst zu sein, okay, das ist halt in der Regel so, ja. Natürlich ist erstmal oft Widerstand, was Neues und so weiter da. Und gerade wenn ich ein neues Format ausprobiere, aus dem Hamsterrad, wie du es gerade gesagt hast, auszubrechen, einfach wirklich 4, 5, 6, 7 Mal wirklich mindestens dranbleiben, um es echt zu bewerten, wie es fürs Team dann auch passt. Weil gerade das so, das natürlich muss, ne, wenn ich das mit Menschen verändere oder einfach ein Setting verändere, da braucht der ein oder andere ein bisschen länger, um da anzukommen, ja. Und das als Motivation, sich nicht gleich demotivieren lassen, wenn es vielleicht nach dem ersten Mal nicht direkt angenommen wird.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da muss man unterscheiden, was jede und jeder mittragen wird, wenn wir uns wirklich die Mühe machen, als die Person, die das Meeting einberuft, die dafür verantwortlich ist, wirklich auch die Vorarbeit zu leisten. Wie wir vorher schon gesagt haben, das Ziel, die Rahmenbedingungen, die Beteiligten, also das Mobile mitzudenken. Ich glaube, das merken wirklich dann auch die Teilnehmenden sofort, dass das wirklich einen Unterschied macht, weil wenn ich das klar habe, dann kann ich ganz anders zielorientiert arbeiten, als wenn ich diese Rahmenbedingungen und diese Zieltransparenz nicht habe oder geschweige denn, wenn ich nicht die richtigen Perspektiven am Tisch habe. Wenn mir einfach für eine Entscheidung noch unterschiedliche Menschen fehlen, weil die vielleicht nicht zum Kernteam gehören, aber für dieses einzelne Thema halt entsprechend wichtig wären. Also ich glaube, das wird jede und jeder sofort merken, dass es einen Benefit bietet. Und aber bei allem, was natürlich in Richtung Inspiration geht, was in Richtung neues Denken, da bin ich komplett bei dir. Da muss man einfach auch gucken, man kann von Teilnehmenden, man kann die schon ein bisschen herausfordern, das sollten sie aber jetzt nicht mit, was weiß ich, mit Methodenklatsche hier irgendwie quasi überfordern. Und ich sage immer zu meinen Teilnehmenden bei uns in der Akademie, sage ich, wir sind keine BeschäftigungstherapeutInnen, ja. Also wir machen jede Inspiration, jede Methode nicht als Selbstzweck, sondern weil wir der Meinung sind, dass sie die Teilnehmenden gut unterstützt auf dem Weg zu innovativen, tragfähigen Lösungen. Also ich will jetzt nicht eine Lanze brechen für Hauptsache fancy fancy, um Gottes Willen, das soll schon natürlich immer zielführend sein und gleichzeitig ist es trotzdem, wenn ich es noch nie gemacht habe und auf einmal kommt jemand und will, dass wir irgendwie Post-its ans Fenster kleben oder dass wir uns durch den Hof oder den Park oder die Straße hier bewegen, denkt er auch, um Gottes Willen. Also, und genau bei diesen Themen, glaube ich, da brauchst du wirklich, wie du auch gesagt hast, einfach so das mal ausprobieren, sich mal drauf einlassen, die Erfahrungen zu machen und sich da so ein bisschen ranarbeiten und anfreunden mit einer neuen Vorgehensweise. Also das, ich glaube, das sind so ein bisschen zwei unterschiedliche Punkte, und wenn wir die gut gemeinsam verknüpfen, glaube ich, dass da wirklich ganz großartige Meetings draus entstehen können, weil am Ende des Tages ist es doch so, gerade in Zeiten, wo alles komplexer wird, sind doch die Meetings schon fast die einzige Form, wo ich wirklich diese Komplexität gehandelt bekomme, wo ich voneinander lernen kann, wo ich dann wirklich unterschiedliche Expertisen zusammenwerfen kann und gemeinsam zu neuen Lösungen zu kommen. Meetings konstruktiv gedacht und vorbereitet und durchgeführt sind für mich so zukunftsrelevant und zukunftsentscheidend. Und wir müssen uns halt schon auch ein bisschen Mühe geben, dass unsere Meetings dann eben auch in diese Kategorie fallen und eben nicht zu den Prozentzahlen gehören, wo dann wirklich die Mehrheit sagt, okay, das hätten wir uns jetzt gerade sparen können. Da müssen wir doch schon auch so ein bisschen themenspezifisch die Spreu vom Weizen trennen. Wo reicht auch eine E-Mail?
Voll.
Muss nicht immer alles ein Meeting sein. Ich bin großer Fan davon, wirklich auch gerade so etablierte Standard-Meetings einfach ganz kritisch zu hinterfragen. Und ich denke, na, doch so ein bisschen Bedarf gibt schon, dann zu sagen, okay, dann lass uns 30 Minuten machen und nicht 60, weil es halt schon immer im Kalender steht. Also da ruhig mutig zu sein, dazu lade ich ein, weil dann haben wir wieder Raum wirklich für die Meeting-Themen und die Meeting-Formate, die uns dann wirklich auch wirklich voranbringen.
Total. Jetzt richtet sich der Podcast an vorrangig weibliche Führungskräfte. Was sind so deine Tipps, Ratschläge, vor allen Dingen auch an weibliche Führungskräfte, die da einfach für sich nicht in weitere Ta Fallen tappen wollen oder einfach souveräner sein möchten?
Das ist eine gute Frage. Also per se glaube ich, dass weibliche Führungskräfte da ein großes Talent mitbringen. Man kann nie pauschal irgendwelche Klischees oder Schubladen bedienen. Das ist jetzt auch gar nicht mein Ansinnen. Aber ich glaube, für diese Art der Arbeit, für dieses Partizipative, sind Menschen gut geeignet, die eben nicht per se immer auf Macht und auf Hierarchie irgendwo letzten Endes setzen. Deswegen, wir haben auch bei uns im Ausbildungsinstitut viele, viele Frauen, auch viele junge Frauen, die wirklich da eben gerade sich in diesem Moderationsbereich da wirklich auch die Kompetenz die erlangen möchten. Und was da einfach mein Tipp ist, ist in der Moderation so ein Balanceakt. Ja, es muss mir gelingen, dass ich die Teilnehmenden, dass die sich auf meinen Weg einlassen, ja, dass die mir vertrauen und sich von mir durch diese Moderation oder dieses Meeting führen lassen und gleichzeitig und das braucht ein gewisses Standing. Und gleichzeitig kann ich aber auch an der einen oder anderen Stelle loslassen, wenn ich in der Moderationsrolle bin, weil ich habe die klare Verantwortung für den Prozess in dem Moment nicht vorrangig für den Inhalt. Das heißt, ich kann mich da auf meine Rolle beschränken und die ist eben letzten Endes ja, soll ja einladend sein, soll die anderen einladen zu sich einzubringen, sich mit einer Fragestellung zu beschäftigen. Von dem her haben da wirklich bringender weibliche Führungskräfte wirklich schon von Haus aus einiges mit. Und jetzt hatte ich gerade noch einen Gedankenblitz, der mir direkt entfallen ist. Aber letzten Endes, was ich noch wichtig finde, gerade in dieser Rolle, man kann zum Beispiel, wenn man so eine Runde beginnt, kann ich dadurch, dass ich mich am Meetingtisch die anderen sitzen, ich stelle mich hin, moderiere das an und habe im Idealfall wirklich meine Hausaufgaben im Vorfeld gemacht, ja, und komme hier vorbereitet. Also wenn ich vorbereitet komme, da habe ich schon mal so einen großen Vorsprung, ja. Wenn ich vorbereitet komme und dann kann ich am Anfang eben auch meine Präsenz ein Stück weit mehr verdeutlichen, wenn ich dann im Stehen begrüße und anmoderiere und kann dann aber auch wirklich auf Augenhöhe wieder mich hinsetzen, weil ich eben nicht die, ich sage immer so, ich bin nicht die peitschenschwingende Tigerlilly, die hier alle irgendwie quasi durch einen Workshop, durch ein Meeting peitscht, ja, sondern es geht ja darum, auf empathische Art und Weise eben auch die Expertise, die Meinungen der Teilnehmenden dann letzten Endes auch abzuholen und sichtbar zu machen. Und von dem her glaube ich, oder mache ich die Erfahrung, also bei uns, die zu uns kommen, die haben da wirklich auch, die bringen da Die bringen da so ein Talent mit und die machen das einfach großartig. Und es ist irgendwo, es ist, wenn wir uns darauf nochmal verständigen, dass es ja, wir haben ja nicht, wir müssen ja nicht die größten Bühnen rocken. Ja, es geht ja, die Moderationsaufgabe in Teams ist eine andere. Ja. Und wenn ich die, da kann ich wirklich so viel durch gute Vorbereitung, durch zielorientiertes Arbeiten und dann aber auch durch eine einladende Art, dass die Leute sich trauen, sich zu öffnen, kann ich dann richtig, richtig guten Job machen.
Ja, und das, was du gerade gesagt hast, dass viel oft Empathie da ist, eine gewisse, was natürlich oft damit zusammenhängt, dass die Sozialisierung bei vielen Frauen so ist, dass sie einfach ein bisschen mehr den Blick haben, geht's allen gut, ja, um wen muss ich mich kümmern, wer braucht Hilfe, wen, ne, wie kann ich dem gerecht werden? Was natürlich auch in vielen Situationen manchmal zur Last werden kann, aber genau in solchen Momenten kann ich es auch für mich nutzen, wenn es darum geht,
Ja.
Menschen mehr zu den Raum lesen zu können, mehr zu sehen, wo ist hier vielleicht gerade eine Stimmung, die kippt, oder wo ist vielleicht auch eine Stimmung, die sich ins Positive verändert, wie kann ich daran dranbleiben? Also diese emotionale Intelligenz in solchen Momenten genau eigentlich zu nutzen, ist, glaube ich, so nochmal die Botschaft, die ich einfach von dir nochmal unterstreichen möchte, weil da bringen viele Frauen, und ich bin genauso wie du, die sagt, das kann man nicht pauschal sagen, gibt es natürlich auch Unterschiede, aber
Ja.
rein statistisch ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man das als Frau nicht eher, aber oft mitbringt. Und deswegen nutzt genau
Ja.
diese Intuition, dieses Gefühl, was ist hier gerade los, was braucht's, denn ganz oft ist da schon ganz, ganz viel da. Ich habe noch drei letzte Fragen an dich, Michaela. Einmal, und da vielleicht ist das jetzt der Ort, wo du gerade sitzt, wo ist dein Lieblingsort zum Arbeiten?
Ich sitze, ich stehe am Schreibtisch und das mache ich tatsächlich ganz gern, weil ich hier wirklich direkt vorm Fenster stehe und auf unseren schönen Stadtturm blicke. Aber tatsächlich, ich habe einen neuen Ort entdeckt, ziemlich aktuell war ich wirklich zum ersten Mal auf Workation bei bestem Wetter. Wir haben einen Camper und ich bin dann vor unserem, mit meinem Laptop vor dem Camper gesessen im Grünen bei schönem Wetter. Und das fand ich schon richtig gut. Und da nochmal zu dem Bewegungsaspekt, da war es irgendwie, das war direkt am Rhein. Also ich konnte dann wirklich, und das habe ich wirklich auch gemacht, dann immer wieder auch das ein oder andere Telefonat im Gehen oder einfach, um nochmal gedanklich nochmal rauszugehen, dann auch ein paar Schritte zu gehen. Also das, wenn grün da ist, wenn irgendwo ich einfach ganz schnell die Möglichkeit habe, in einer schönen Landschaft ein paar Schritte zu gehen, dann ist es schon ein ziemlich cooler Ort, um gut zu arbeiten.
Da bin ich sofort dabei. Das letzte Buch, was du gelesen hast.
Gute Frage. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, ist, ich lese zwei Kategorien immer. Das eine ist auf meinem Kindle und das sind dann wahlweise Krimis oder so Familiensagen, finde ich dann teils auch ganz spannend. Und tatsächlich ein Buch, das war jetzt nicht das allerletzte, aber das ist mir einfach so wichtig, dass es sogar hier neben mir liegt, The Big Five for
Ja.
Life. Das ist einfach, finde ich, so großartig. Und bei vielen Büchern, die entweder Sach- oder Fachbücher sind, da lese ich so quer, sage ich mal. Ja, mein Krimi lese ich von vorne nach hinten, aber in so Fach- und Sachbüchern lese ich so quer. The Big Five for Life nicht. Das habe ich wirklich von der ersten bis zur letzten Seite am Stück durchgelesen. Ich finde es einfach
Oh,
großartig
gut.
und das ist wirklich eine große Leseempfehlung, glaube ich. Ja.
Total. Super Buch. Unbedingt.
Ja.
Must read quasi.
Absolut.
Eine Sache, die dich sofort entspannt.
Aufs Wasser gucken.
Ja.
Wir haben unseren zweiten Ausbildungsstandort in Hamburg und ich liebe die Alster. Und das ist für mich das Größte, auch abends, gerade jetzt im Frühjahr und Sommer, wenn dann wirklich, wenn es noch hell ist, wenn ich dann nach dem Seminar dann zur Alster laufe, mich dann vielleicht auch mal einfach auf eine Bank setze, nur auf das Wasser gucke. Großartig, ja.
Oh ja, da gibt es ja, glaube ich, auch wissenschaftliche Studien zu, die zeigen, was das für eine positive Auswirkung hat. Lieben Dank, Michaela. Schön, dass du da warst.
Sehr
Schön, dass wir
gerne,
sprechen konnten. Ja.
es war mir eine große, große Freude.
Ja, also ich habe ganz viel aufgesaugt und ich hoffe, du, liebe Zuhörerin, auch und kannst für dich wirklich auch das Thema Meeting nochmal mit einem positiveren Touch, mit einer neuen Motivation verknüpfen und für dich vor allen Dingen ein paar Tools und auch Strategien mitnehmen, da sukzessive für dich einfach mehr Spaß wieder zurückzuholen, mehr Sinn zurückzuholen und damit auch Veränderung anzustoßen. Herzlichen Dank, dass du bei Female Leadership On Air dabei warst und bis zum nächsten Mal.